Ich möchte aus Offenbarung 15 einige Verse vor dem Gebet lesen. Offenbarung 15 von Vers 2. Und ich sah etwas wie ein kristallnes Meer, das mit Feuer durchmengt war. Und ich sah die, welche den Sieg über das Tier und sein Bild und über seine Namenszahl errungen hatten, an dem kristallnen Meer stehen, mit Harfen Gottes in der Hand. Sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes mit den Worten: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte sich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig, ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine Gerechtigkeit wird offenbar geworden sein. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für das große Vorrecht, im Namen Jesu Christi von Nazareth in deine Gegenwart kommen zu dürfen. Ach Herr, wer sind wir? Unrein vom Scheitel bis zur Sohle, und dennoch hast du dich unser erbarmt und angenommen. Herr, aus lauter Güte und Gnade hast du uns zu dir gezogen. Du hast dich uns geoffenbart in großer Huld, hast uns gerettet, unsere Schuld vergeben, hast gnädig mit uns geredet. Ach, treuer Gott, überschatte du selbst diese Versammlung mit deinem Heiligen Geist. Möge das Wort der göttlichen Verheißung in unseren Herzen verankert sein. Und möge es dein Geist zu deiner Ehre lebendig machen. Herr, wir bitten dich, lege du selbst einen besonderen Segen auf diesen Gottesdienst. Rede zu allen, die dich bis jetzt noch nicht verstanden haben. Rette noch diejenigen, die verloren sind, und heile die Kranken. Wir gedenken all derer, die auf unserem Herzen liegen. Ach Herr, mögen wir nicht nur bezeugen, dass du heute noch derselbe bist. Möchte es offenbar werden durch deine göttlichen Taten, dass du mitten unter deinem Volke bist. Ach Herr, segne uns, schenke Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Segne auch alle, die heute nicht hier sein können. Segne alle, die diesen Gottesdienst irgendwo, irgendwann hören werden. Tröste die Traurigen, ermutige die Verzagten, richte auf. Ach Herr, tu uns wohl nach deiner Verheißung. Nimm jetzt alles von uns, den Alltag mit all seinen Sorgen und Nöten, mit all den persönlichen Problemen oder was immer es sein mag. Herr, dass wir jetzt völlig eingehüllt unter der Wolke der Herrlichkeit Gottes stehen könnten und du mit uns so reden könntest, wie ein Vater mit seinen Kindern, mit denen er es gut meint. Dir legen wir alles hin und bitten dich, habe du selbst deinen Weg mit uns allen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, oh glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, o glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Das wollen wir von Herzen glauben und erwarten, dass heute geschieht, was geschehen würde, wenn wir dem Herrn persönlich begegnen könnten. Das ist im Grunde genommen der wahre, lebendige Glaube an den auferstandenen Herrn. Nicht nur zu glauben, was er einst getan hat oder was er tun wird, sondern von Herzen zu glauben, dass er gemäß seiner Verheißung gegenwärtig ist, um sein Wort an denen, die es glauben, zu erfüllen und zu bestätigen. Und so wird ein lebendiger Gottesdienst keine tote Form, keine Überlieferung, keine Satzungen, keine Dogmen, einfach lebendige Verkündigung des lebendigen Wortes, die uns in Verbindung Verbindung mit dem lebendigen Gott bringt und uns einen lebendigen Glauben aus Gnaden schenkt. Wir erwarten keine toten Gottesdienste, sondern lebendige Versammlungen, in denen der lebendige Gott sich uns bezeugen kann. Es heißt so schön in Apostelgeschichte Kapitel 1, nach seinem Leiden und seiner Auferstehung bezeugte er sich den Seinen als lebendig durch unfehlbare Beweise, da er noch heute derselbe ist, dürfen wir damit rechnen, dass er sich uns bezeugen wird. Wir haben begriffen, worum es in dieser Zeit geht. Nicht um Gefühle, nicht um mitgerissen zu werden mit irgendwelchen geistlichen Bewegungen, sondern in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes, den Anschluss an das Wirken Gottes in dieser Zeit zu bekommen, Anteil daran zu haben, nämlich an dem, was Gott jetzt tut. Für mich und ich meine für uns alle, die wir begriffen haben, dass Gott nicht ein Gott der Vergangenheit, sondern der Gegenwart ist, uns ist groß geworden, dass er sich in dieser Generation als lebendig bezeugt hat. Und alle, die es ja wissen, in der Wolken- und Feuersäule herabkam, um eine göttliche Bestätigung zu geben, bei der jeder Widerspruch unnütz ist. Widersprochen hat man sogar dem Herrn. Aber für die Glaubenden war das null und nichtig. Wer glaubt, der glaubt trotz allem Widerspruch derer, die persönlich im Widerspruch mit Gott sind. Darin liegt das ganze Geheimnis. Wer noch im Widerspruch zu Gott ist, der widerspricht Gott, dem behagt nicht, was Gott tut. Er kann sich damit nicht identifizieren. Deshalb sind wir Gott dem Herrn dankbar, dass wir nicht widerspenstig, nicht widersprechen brauchen, sondern uns von Gott in seiner Liebe einbetten lassen, um Anteil an allem zu haben, was Gott jetzt tut. Hätte ich in den Tagen Moses gelebt, so hätte ich von Herzen geglaubt, was Gott damals tat. Ganz gleich, zu welcher Zeit Menschen gelebt haben, alle, und höret jetzt her, alle, die von Gott begnadigt wurden, haben in ihrer Zeit das geglaubt, was Gott getan hat, und damit ganz persönlich bestätigt, dass sie die Dinge, die Gott verheißen und getan hat, im Glauben aufgenommen haben und Gott dafür gedankt. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal hier sind, und das kann ja immer wieder sein, euch möchten wir mit aufrichtigem Herzen sagen, dass wir dem ursprünglichen Worte Gottes so nahe kommen möchten, wie es nur möglich ist. Dass wir dem Urchristentum, dem Wort, das die Apostel und Propheten verkündigt und unser Herr gelehrt hat, so nahe kommen möchten, wie es nur geht, und damit übereinstimmen. Auch das wollen wir euch nicht vorenthalten, dass Gott zu allen Zeiten Männer gesandt hat, mit einem besonderen Dienst, mit einem außergewöhnlichen Auftrag. Und das geschah in dieser Generation genauso wie schon oft in der gesamten Vergangenheit. Und wir schämen uns nicht zu sagen, dass Gott Bruder Branham in besonderer Weise gesegnet und gesalbt, mit ihm geredet und ihn gesandt hat. Wir machen aus ihm keinen Götzendienst, das sei ferne, aber genauso ferne sei von uns, daran vorbeizugehen. Nie und nimmer möchte ich an dem vorbeigehen, was Gott tut. Wer an dem vorbeigeht, was Gott tut, der geht an Gott vorbei. Und wer die Offenbarung Jesu Christi nicht glaubt, der wird dem Antichristen glauben müssen. Und wir haben eben in diesem Einleitungswort von der Überwinderschar gelesen, die am kristallenen Meer steht. Und da heißt es ganz deutlich, welche den Sieg über das Tier und sein Bild und über seine Namenszahl errungen hatten, am kristallenen Meer stehen, mit Harfen Gottes in der Hand. Sie sangen das Lied Moses des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Es wird eine Überwinderschar am kristallenen Meer stehen. Ich möchte aus Gnaden dazugehören. Aber hier sind drei Dinge genannt worden, die wir zu überwinden haben, Prüfungen, die wir zu bestehen haben. Den Sieg über das Tier, über sein Bild und über seine Namenszahl. Und wir werden darüber in aller Kürze sehr deutlich, so deutlich wie noch nie, werden wir darüber schreiben. Koste, was es koste. Ich habe nur ein Leben. Und wenn ich dieses Leben für Gott einsetzen kann, dann wäre ich dankbar. Wie hoch der Preis auch sein mag, aber die Zeit ist da, dass jeder weiß, wer der Antichrist ist, wer der falsche Prophet ist, wer das Tier ist, was das Bild des Tieres ist, was die Namenszahl 666 ist. Das ist höchste Zeit, dass eine klare göttliche Sprache auch in all diesen Punkten gesprochen wird. Denn gerade vor einigen Tagen ist ja hier in der Schweiz ein Pamphlet verteilt worden, und das soll der Computer die Geschichte sein. Das können wir alles vergessen. Es geht um geistliche Dinge, und nicht um irgendeinen Apparat. Aber darüber werden wir sehr klar schreiben. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als der Fernseher aufkam. Da haben Männer lautstark gepredigt. Das ist das Bild, das reden kann. Jetzt sehen Sie den Text auf dem Bildschirm. Nun ist nicht mehr der Fernseher, nun ist der Computer. Beides ist es nicht. Das ist eine Irreführung derer, die die Heilige Schrift nicht kennen und das geoffenbarte Wort für diese Zeit nicht geglaubt haben. Gott hat die Dinge ganz klar beschrieben. Und wenn es da heißt, die Hure reitet auf dem Tier, 7 Köpfe, 10 Hörner, dann braucht man nicht lange zu raten. Man braucht nur den Geist Gottes, den Geist der Offenbarung zu haben, um zu wissen, was diese Dinge sind. Nun lasst uns noch einige Schriftstellen lesen. Ich möchte mit Hesekiel, dem 40. Kapitel, beginnen. Aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 40. Hier lese ich Vers 3 und 4. Als er mich dorthin gebracht hatte, da stand dort mit einem Mal ein Mann, der sah aus, als wäre er von Erz. Er hatte eine leinerne Schnur und einen Messstab in der Hand und stand im Tor. Dieser Mann redete mich so an: Menschensohn, gib genau Acht mit deinen Augen und mit deinen Ohren und richte deine Aufmerksamkeit auf alles, was ich dir zeigen werde, denn dazu bist du hierher gebracht worden, dass man es dir zeige. Berichte dem Hause Israel alles, was du hier zu sehen bekommst. Für alles, was Gott tut, gibt es eine bestimmte Zeit. Es gibt einen Zeitabschnitt, in dem entsprechend dem großen Plan Gottes bestimmte Dinge ablaufen, zur Erfüllung kommen und geschehen. Wenn es um biblische Prophetie geht, dann haben wir alle Deutungen beiseite zu legen und müssen sie in ihrer Erfüllung betrachten. Da sagte Bruder Brenham immer so schön: Gott ist sein eigener Ausleger, indem er die Dinge, die er verheißen hat, so geschehen lässt, wie sie geschrieben stehen. Hier geht es nicht mehr um den Mund, hier geht es um die Augen und um die Ohren. Lass mich noch einmal lesen. Gib genau Acht mit deinen Augen und mit deinen Ohren und richte deine Aufmerksamkeit auf alles, was ich dir zeigen werde. Das Volk Gottes, welches das prophetisch geoffenbarte Wort gehört und im Glauben aufgenommen hat, bekommt geistlich gesalbte Augen und Ohren, um zu hören und zu sehen, was Gott verheißen und was er tut. Beides gehört zusammen. Wir sehen die Verheißungen und wir hören, wie Gott sie erfüllt hat. Solche Menschen sitzen dann nicht mehr zu den Füßen eines Gamaliels, um Weisheit zu bekommen, sondern zu den Füßen Jesu, der noch immer mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt, dessen Stimme noch immer erschallt, der noch heute zu seinem Volke redet. Unser Herr ist nicht tot. Er lebt. Er bezeugt sich. Und jedes Mal, wenn er mit uns spricht, dann brennen unsere Herzen voll Dankbarkeit, dass wir unter Millionen und Milliarden von Menschen begnadigt worden sind, als eine kleine, verachtete Herde zu den Füßen unseres Herrn zu sitzen und sein Wort zu hören. Direkt in Hesekiel 43 lesen wir jetzt ein wunderbares Wort, und zwar von Vers 4. Als dann die Herrlichkeit des Herrn durch das nach Osten gerichtete Tor in den Tempelbezirk eingezogen war, hob die Gotteskraft mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe da, der Tempel war von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt. Da hörte ich, wie jemand vom Tempel her mich anredete, während der Mann noch neben mir stand. Und jener sagte zu mir: Menschensohn, dies ist die Stätte meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen, wo ich für immer inmitten der Kinder Israel Wohnung nehmen will. Das Haus Israel wird aber hinfort meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen. Vielleicht soweit dieses Wort. Hier geht es um den Hauptgedanken: der Herr in seinem Tempel. Wir sind der Tempel des Herrn, der Tempel Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes. Gott will unter uns wohnen und wandeln. Er will unser Herr sein. Er will mit uns reden. Und deshalb verzichten wir auf jede Show, auf alles, was wir selber zu tun vermöchten, und warten darauf in Demut, dass Gott zu seinem Recht kommt und dass er durch sein Wort und durch seinen Geist in jedem das ausrichtet, wozu er es gesandt hat. Jener sagte zu mir: Menschensohn, dies ist die Stätte meines Thrones. Der Tempel war auf Erden. Der Prophet wurde im Geiste dorthin versetzt. Er sah, wie die Herrlichkeit Gottes herabkam und die Stätte erfüllte. Und die Stimme des Herrn spricht zu diesem Manne Gottes: Menschensohn, dies ist die Stätte meines Thrones. Ihr Lieben, der Thron Gottes ist im Himmel, aber Gott möchte auch, in deinem und in meinem Leben der Herr sein. Er möchte auch in deinem und meinem Leben thronen und in deinem und meinem Herzen muss ihm der Platz eingeräumt werden und dann in der Gesamtgemeinde, damit seine Herrlichkeit offenbar werden kann. Wir tragen in unseren Herzen noch eine ungestillte Sehnsucht, trotz all dem, was Gott bereits getan hat, trotz aller Segnungen, aller Einführung in sein Wort und was dazugehört, tragen wir eine ungestillte Sehnsucht nach Gott. Wir schauen auf im Glauben und sagen, Herr, wann wirst du mit deiner Herrlichkeit deinen Tempel erfüllen, deine Geräte und Gefäße salben, heiligen und weihen, um dich neu offenbaren zu können? Wann wird deine Gemeinde wieder Tempel des Heiligen Geistes, in dem sich Gott bezeugen kann? Jeder von uns, der die Heilige Schrift gelesen hat und die Gemeinde des Urchristentums betrachtet und weiß, dass Jesus Christus heute noch derselbe ist und demzufolge auch das Gleiche tut und der noch ein wenig mehr weiß, der sogar weiß, dass wir in den Tagen der völligen Wiedererstattung alles dessen leben, was der Gemeinde verloren gegangen ist. Wenn wir begriffen haben, dass dies die Tage der göttlichen Wiedererstattung sind, dann können wir nicht anders als glauben, dass der Herr uns alles wiedergeben wird, was der Gemeinde am Anfang geschenkt worden war. Rechnen wir alle damit? Warten wir darauf? Ist das der Notschrei unserer Seele? Dahin muss es kommen. Gott stillt eine Sehnsucht. Und wenn sie gemäß seinem Worte ist, dann kann er nicht anders, als zu bestätigen, was er gesagt und verheißen hat. Wir lesen ein weiteres Wort aus Römer Kapitel 11. Römer Kapitel 11, um euch zu zeigen, dass Gott einen Überrest herausnimmt. Es ist nicht die breite Masse, sondern ein kleiner Überrest, den er herausnimmt. Römer Kapitel 11, Vers 4 bis 6. Aber wie lautet die göttliche Antwort an ihn? Ich habe mir noch 7000 Männer übrig behalten, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Ebenso ist nun auch in unserer Zeit ein Rest nach der göttlichen Gnadenauswahl vorhanden. Ist er es aber durch Gnade, so ist er es nicht aufgrund von Werken. Sonst würde ja die Gnade keine Gnade mehr sein. Oh, wenn wir fassen könnten, was es bedeutet, Als Gott dem Mose zurief, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Alles, was Gott tut, hat ewige Geltung. Und wenn es gemäß seinem Worte geschieht, dann können wir uns darauf verlassen, so ewig wie das Wort ist, so ewig ist das, was Gott durch sein Wort und durch seinen Geist in seinem Volke aus Gnaden tut. Hier gefällt mir der Ausspruch, so lautet die göttliche Antwort. Halleluja, Preis sei Gott. Nicht deine und meine Antwort, so lautet die göttliche Antwort. Ich will keine menschliche Antwort. Ich brauche in geistlichen Dingen eine klare göttliche Antwort. Und die kann aus keiner Denomination kommen. Die kann von keinem Evangelisten kommen, von keinem Prediger. Eine göttliche Antwort kann nur von Gott selber kommen. Und er spricht zu uns durch sein teures und heiliges Wort. Wohl dem Menschen, in dessen Herz das Wort Gottes lebendig geworden ist, dass sich da etwas bewegt. Ich lese es noch einmal. So lautet die göttliche Antwort an ihn. Heute ist sie an dich und an mich gerichtet. Eine göttliche Antwort. Ich habe mir einen Überrest vorbehalten, der seine Knie vor Baal nicht beugen wird. Gott hat einen Überrest in dieser Generation und dieser Überrest wird sich weder vor dem Antichristen noch vor dem falschen Propheten vor gar nichts beugen, nur vor dem lebendigen Gott. Und wird allein derjenige sein oder diejenigen sein, die geistliche Unterscheidung haben werden. Denn gemäß Matthäus 24,24 werden die beiden Dinge, das Richtige und das Verkehrte, direkt vor der Wiederkunft des Herrn so nahe beieinander sein, dass, so es möglich wäre, auch die Auserwählten in den Irrtum verführt würden. Aber es ist nicht möglich, weil sie auserwählt sind. Und sie haben die göttliche Antwort. Sie werden als Tempel Gottes zusammengefügt und der Herr wandelt mitten unter uns, heiligt den Gottesdienst und die daran teilnehmen und spricht mit uns Worte der Belehrung und Offenbarung, die in keinem Seminar zu hören sein werden, direkt durch sein herrliches Wort. Das macht uns nicht erhaben oder stolz. Das demütigt uns in den Staub und in die Asche. Dass wir von Herzen sagen müssen, o Herr, was hast du an mir, an uns gesehen, das dich dazu bewogen hat, dich unser anzunehmen und in dieser Weise mit uns zu reden. Im ersten Wort aus Hesekiel 40 lasen wir von den Augen und von den Ohren hinzuhören, hinzusehen. Wo hören und wo sehen? Sehen, was Gott gemäß seinem Worte tut, hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Alles andere muss schweigen. Niemand hat in die Sache Gottes hineinzureden und keiner braucht sich anzumaßen, Gott helfen zu wollen. Nein, Gott ist auf unsere Hilfe nicht angewiesen, aber er vermag uns allen zu helfen. Wir sind auf seine Hilfe angewiesen. Keiner von uns hätte die Dinge gewusst und von selber aus der Heiligen Schrift herausgelesen, wenn es uns nicht so ergangen wäre wie dem Kämmerer. Der war in Jerusalem, in der heiligen Stadt zum heiligen Fest und war unverrichteter Dinge wieder auf dem Heimweg. Und der Herr sendet einen Mann Gottes zu ihm. Er las ja gerade im Propheten Jesaja. Und dieser Mann Gottes fragt ihn, verstehst du, was du liesest? Und er war so ehrlich, so grundehrlich und aufrichtig. Er sagte, wie kann ich's verstehen, wenn mich niemand dazu anleitet? Von wem redet hier der Prophet? Von sich selber oder von einem anderen? Philippus tat seinen Mund auf und verkündigte ihm das herrliche Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Propheten haben noch nie von sich selber gesprochen und werden es in alle Zukunft nicht tun. Auch die beiden Propheten, die noch nach Israel kommen werden, die werden nicht von sich selber reden, die werden von dem reden, der da kommen soll und kommen wird und wird in ihm den Weg bahnen und das Volk, die 144.000 aus allen 12 Stämmen herausrufen. Gott war uns gnädig. Wir haben die Heilige Schrift viele, viele Jahre gelesen und nicht verstanden, worum es ging. Plötzlich sandte uns Gott einen Mann Gottes. Er setzte sich auf unseren Wagen. Wir hörten die Predigten und stellten fest, dass Gott durch ihn aus dem Worte zu uns gesprochen hat. Das ist das Erkennungszeichen eines Mannes, der von Gott gesandt wurde. Er redet die Worte Gottes, Worte der Offenbarung und der Belehrung. Erwarten wir in diesen Tagen nicht, dass es große Massen sein werden, die dem Herrn folgen. Es wird ein Überrest sein, eine kleine Herde, dessen Wille es ist oder Gottes Wille es ist, ihr das Reich zu geben. Keine Denomination, keine Menschen mit Ruf, Rang und Namen, kein Zugpferd Vor dem Wagen keine großen Bekanntmachungen, keine Reklame. Schlicht und einfach wird dem Volk Gottes das Wort Gottes gebracht. Und während wir es sprechen oder hören, nimmt es der Geist Gottes und offenbart es einem jeden ganz, ganz persönlich. Wie viele haben begriffen, dass wir in der Endzeit leben, aber wie wenige haben verstanden, was Gott unter seinem Volke in dieser Endzeit tut. Wie ich es manchmal schon gesagt habe, man schreibt über die Endzeit Bücher, auch über Israel. Und wenn sich nichts erfüllt, dann schweigt man und schreibt ein weiteres. Aber über das, was Gott verheißen und was er jetzt tut, könnt ihr auf keinem Büchertisch, in keiner Freikirche oder Gemeinde nachlesen. Da sind vielleicht Bücher, die sich mit dem nicht befassen, worum es jetzt im Reiche Gottes geht. Jahrelang hat mich das betrübt. Besonders, wenn ich in Gemeinden des vollen Evangeliums kam, nicht nur in Europa, sondern in aller Welt. Und dann war der große Büchertisch. Und dann schaute ich natürlich drüber, Mutti und Sinke und wer sie alle waren, sind alle auf dem Büchertisch. Aber das, was Gott in dieser Zeit getan hat, hat man unter den Tisch fallen lassen. Ihr Lieben, wir sind Gott dankbar, sehr dankbar, dass wir die rechte Sache, und das maß ich mir einfach an zu sagen, vor dem allmächtigen Gott, der alle Herzen prüft, weiß und kennt. Ich freue mich, euch sagen zu können, dass wir das, was andere verworfen haben, diesen kostbaren Eckstein, diesen Herrn, der auch der Schlussstein ist, und diese große Gottesoffenbarung für diese letzte Zeit auf den Tisch legen dürfen und nichts anderes. Alle anderen Dinge haben für ihre Zeit eine Bedeutung gehabt, aber wir leben ja in einer anderen Zeit. Wir leben ja nicht vor 400 oder 200 oder 100 Jahren, wir leben jetzt, jetzt in der letzten Generation. Ohne jeglichen Zweifel ist dieses ein prophetisches Zeitalter. Biblische Prophetie erfüllt sich um uns herum in aller Welt. Und es gibt keinen Politiker von Weltruf, Rang und Namen, der so gut informiert sein könnte, wie wir, die wir Gottes Wort durch Offenbarung des Geistes verstanden haben. Stimmt's? Sie tappen doch alle im Dunkeln. Das ist keine böswillige Unterstellung. Das ist eine traurige Tatsache. Und dennoch können wir sagen, wie in den Tagen Daniels, Gott im Himmel offenbart noch die Geheimnisse. Alle Wahrsager, Zeichendeuter und Zauberer müssen abziehen. Sie kennen sich mit vielem aus, aber nicht mit Gott und nicht mit Gottes Wort. Daniel war ein Prophet und ihm hatte Gott geoffenbart, was bis ans Ende geschehen würde. Und so wissen wir, dass das Wort des Herrn zu den Propheten geschah und kommt. So lautet die göttliche Antwort. Deine und meine Antwort muss die göttliche sein. Wir können auf jede menschliche Antwort in geistlichem Bereich verzichten und brauchen eine göttliche Antwort. Ich habe mir noch 7000 Männer übrig gelassen. Auch diese Formulierung ist erhaben. Diese 7000 konnten nicht sagen, jawohl, wir haben standgehalten. Der Herr sagt, ich habe mir diese 7000 erhalten. Der Herr hat's doch getan. Keiner von uns kann sich rühmen, und wer sich rühmen möchte, der rühme sich des Herrn, dass er uns gnädig gewesen und dass er uns angesprochen hat. Ich habe mir noch 7000 Männer übrig behalten, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Jetzt kommt auch dieser schöne Vers, nimmt ihn ganz persönlich. Ebenso ist nun auch in unserer Zeit ein Rest nach der göttlichen Gnadenauswahl vorhanden. Ein Überrest, nicht die breite Masse, sondern das, was so von der breiten Masse übrig bleibt. Menschen, die schon immer gesucht haben, ob in Freikirchen oder Kirchen, in Gemeinden oder gläubigen Gemeinschaften, ob Bekehrung, ob mancherlei Erlebnisse bis hin zur Geistestaufe. Irgendwo blieb in uns eine Sehnsucht ungestillt. Nun aber hat der Herr uns sein Wort geoffenbart und damit seinen Willen kundgetan. Jeder Mensch, dem das Wort Gottes durch Offenbarung kundgetan wird, dem wird der Wille Gottes geoffenbart. Es gibt keinen Willen Gottes getrennt vom Worte Gottes. Unser Herr spricht, in der Rolle steht von mir, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun bin ich gekommen, o Gott. Wir als Kinder Gottes sind ein Bestandteil des Reiches Gottes, der Gemeinde des Herrn geworden. Und wir sind auf Erden, damit der Wille Gottes durch die Gemeinde, die da ist, der Leib des Herrn, auch jetzt am Ende noch geschehen kann. Und dieser Vers ist auch sehr wichtig. Es ist oder ist es aber durch Gnade, so ist es nicht aufgrund von Werken, sonst würde ja die Gnade nicht mehr Gnade sein. Teures Herz, wie schon erwähnt, kein Mensch kann sich vor Gott rühmen. Aber wenn wir rühmen wollen, dann den Herrn, der uns gnädig geworden, treu geblieben und bis ans Ende hindurchführen wird. Wir werden unbeschadet, trotz aller Kämpfe, trotz aller Angriffe. Und je länger, je mehr müssen wir damit rechnen, dass der Kampf noch heißer wird. Der Herr wird uns unbeschadet bis ans Ende hindurchbringen. bis wir vom Glauben zum Schauen kommen und dann am kristallinen Meer stehen werden. In Zephania, das ist ein kleiner Prophet im Alten Testament, in Zephania 3 steht in Vers 12: Und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen, das sein Vertrauen auf den Namen des Herrn setzt. Ist das nicht etwas Wunderbares? Ich werde in deiner Mitte ein geringes, ein verachtetes, ein demütiges Volk übrig lassen. Das aber wird sein Vertrauen auf den Namen des Herrn setzen. Wollt ihr lesen, was in 2. Chronik 20:20 steht? Es ist ja ein ganz altbekanntes Wort, das wir ab und zu mal vorgelesen oder gesagt haben. 2. Chronik 20:20 müsste es sein, wenn ich mich recht daran erinnere. Ein wunderbares Wort. Ich lese: Vertrauet auf den Herrn, euren Gott, so werdet ihr gesichert sein. Vertrauet auf seine Propheten, so werdet ihr siegen. Auch das ist Gottes Wort. Der Herr spricht, wer einen Propheten aufnimmt, nicht auf irgendjemand, der sich als Prophet ausgibt. Davon haben wir überall genug. Ich denke noch an die letzten drei Propheten, die ich gesehen habe, weiß gekleidet in Lagos, Nigerien. Dann wird einem übel. Vergessen wir alle, die sich als Propheten dünken, ein Mensch, der sich schwarz oder weiß anzieht, ist noch lange kein Prophet. Der den Stab in die Hand nimmt und am Ufer des Meeres entlang geht, gewiss auch noch nicht. Ein Prophet ist ein Mann Gottes, zu dem das Wort des Herrn geschah, der Stunde und Tag weiß, und es wird immer mit dem Worte Gottes übereinstimmen. Viele mögen vielleicht den ersten Teil nehmen. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Aber der zweite Teil gehört dazu. Vertraut auf seine Propheten, so werdet ihr siegen. Ich möchte siegen. Ich möchte zu der Siegesschar, zu der Überwinderschar gehören. Und wenn Gott ganz klar und deutlich sagt: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wir haben ja in Römer 11 gelesen, zur Zeit des ersten Elia hatte Gott 7000 Männer bewahrt und erhalten, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Der Herr hat sein Wort am Ende der Tage eingelöst. Es wird eine Gemeinde da sein, die sich vor Gott beugt. Und wer sich vor Gott beugt, wird sich nicht vor dem beugen können, der sich als Gott feiern lässt. Nie und nimmer. Und wer den Geist Christi hat, wird den Geist des Antichristen unterscheiden, auch wenn er von Kopf zu Fuß mit Bibelstellen dekoriert wäre. Wir würden die Sache beiseite schieben und, wie wir es bei uns zu sagen pflegen, nicht auf den Busch schlagen, sondern auf das, was unter dem Busch versteckt ist. Viele schauen von außen und sind begeistert und sehen nicht, mit wie viel List und Tücke der Feind umhergeht. Der brüllt nicht immer, gewiss nicht. Der kommt manchmal in Gestalt eines Engels. Der hat viele Gesichter, nicht nur eins oder zwei. Der weiß, wie er zu jedem kommen soll. Aber der Herr hat einen Überrest, eine Gemeinde, ein Volk Gottes, die ihre Knie vor diesem letzten antichristlichen System nicht beugen werden, sondern treu bleiben. Treu bleiben, wie geschrieben steht, bleibe treu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wir müssen damit rechnen, aber macht euch keine Sorgen. Wenn wir heute einer Prüfung gegenüberstehen würden, die über das Normale und Tägliche hinausgeht, dann würden unsere Knie vielleicht ein wenig Mühe haben, standhaft zu stehen. Aber wenn die Zeit kommen sollte, ich weiß nicht, ob sie kommen wird, aber wenn sie kommen sollte, dass wir noch durch Prüfungen zu gehen hätten, ihr Lieben, ich wage es heute zu behaupten, dass uns Gottes Wort so kostbar geworden ist, dass wir es für nichts und um keinen Preis eintauschen würden für irgendetwas. Und so gewiss wir das Wort Gottes tragen, so gewiss wird der Herr uns hindurchtragen, auch in der Stunde der Prüfung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die Gemeinde des Herrn wird bestehen bleiben. Ein Wort noch aus Sprüche 16. Vielleicht uns zum Trost, es ging mir gestern bei dem Besuch unseres geliebten Bruders ein wenig nahe. Ich lese hier aus Sprüche 16, aber den Vers, der mich an ihn erinnert, steht in Kapitel 17. Vielleicht lese ich ihn zuerst, Vers 22. Ein fröhlicher Sinn befördert oder fördert die Genesung, aber ein bedrücktes Gemüt lässt die Gebeine verdorren. Vielleicht ist jemand hier, dem ein Zuspruch Not tut. Vielleicht bist du niedergeschlagen. Vielleicht in Anfechtung und Not. Möge es in deiner Seele eine fest beschlossene Tatsache sein, dass du dem Herrn vertraust und nicht verzagst und nicht grübelst, warum ist dieses oder jenes geschehen? Denn hier steht geschrieben, ein fröhlicher Sinn fördert die Genesung, aber ein bedrücktes Gemüt lässt die Gebeine verdorren. Ein Mensch, der krank ist, muss in der Seele getrost und voller Zuversicht sein, denn es überträgt sich auf den Leib. Es ist ein Vertrauen, das wir in unserem Herzen Gott gegenüber haben. Jetzt aus Kapitel 16 von Vers 17. Die Bahn der Rechtschaffenen ist darauf gerichtet, sich vom Bösen fernzuhalten. Wer auf seinen Wandel Acht gibt, behütet seine Seele. Hochmut kommt vor dem Fall und hoffärtiger Sinn vor dem Sturz. Besser ist es, demütig zu sein mit den Niedrigen, als Beute zu teilen mit den Stolzen. Wer auf das Wort Acht gibt, wird Segen davon haben. Und wer auf den Herrn vertraut, wohl ihm. Wer weisen Herzens ist, der wird mit Recht verständig genannt. Und Lieblichkeit, doch Lieblichkeit der Lippen fördert noch die Belehrung. Welch ein wunderbares Wort. Hier besonders der Gedanke, dass der Herr denen nahe ist, die zu ihm kommen, die Zuflucht bei ihm suchen. Und dann, wie schön der Ausspruch, wer auf das Wort Acht gibt, wird Segen davon haben. Und wer auf den Herrn vertraut, wohl ihm. Teures Herz, wollen wir beides tun? Auf das Wort achten, als auf ein helles Licht, das an einem dunklen Ort scheint, wie Petrus es in 2. Petrus sagt. Und zweitens wollen wir nicht nur das Wort bewahren und darauf achten, um Segen zu haben, sondern dem Herrn vertrauen, damit es wohl ist mit uns. Sind diese Worte ganz herrlich. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Fassen wir es zusammen. Gott hat uns in seine Gegenwart zu dem hohen und heiligen Zweck gebracht und vor seinem Angesicht versammelt, damit wir sehen und hören, was er zeigt, was er sagt. Zweitens, Gott hat uns als sein Volk zu seiner Gemeinde zusammengefügt, als die Offenbarungsstätte Gottes auf Erden. Und wie wir es gelesen haben, daselbst habe ich meinen Thron aufgerichtet und wandle mit meinen Füßen. Ich frage euch heute, und ich bitte es recht zu verstehen, von wo ist das Wort Gottes ausgegangen? Mit Sicherheit vom Throne Gottes, stimmt's? Aber was nützte uns ein Wort, das vom Throne Gottes ausging, wenn nicht dasselbe Wort durch Jesus Christus, unseren Herrn, der in seine Gemeinde wandelt, der Gemeinde neu geoffenbart und mitgeteilt werden konnte? Dann wäre es ein Wort, das vom Throne Gottes ausging und über die ganze Erde drang, in der ganzen Bibel geschrieben steht, über das sich jeder Gedanken machen kann, wie er will, auslegen, wie er möchte. Damit ist uns nicht gedient. Derselbe Gott, der im Himmel vom Throne aus sein Wort ergehen ließ, hat eine Gemeinde auf Erden, und er ist der Herr in dieser Gemeinde. Er hat das Recht, wenn er Herr ist, seinen Thron aufzurichten und sein Wort an uns ergehen zu lassen. Sein Thron muss nicht nur im Himmel sein. Er muss in deinem und meinem Herzen sein. Er muss die Möglichkeit haben, die Herrschaft auszuüben. Wir kennen alle das Wort des Propheten Jesaja oder Gott, der durch ihn sprach. Das Wort, das aus meinem Munde hervorgegangen ist, wird nicht leer zurückkehren, sondern das ausrichten, wozu ich es gesandt habe. Für mich ist dieser Gedanke kostbar. Gottes Wort, das vom himmlischen Throne ausgegangen ist, hat die Erde erreicht. Wir sind auf Erden als Gemeinde Gottes dazu bestimmt, ihm den ersten Platz einzuräumen, damit er dasselbe Wort in unserer Mitte und in unseren Herzen lebendig mache. Und dann wird's auch unter uns nicht leer zurückkommen, sondern das ausrichten, wozu der Herr es gesandt hat. Mir ist dieser Gedanke kostbar. Darauf kann ich ein Halleluja, ein Preis sei Gott sagen. Das Wort ist vom himmlischen Throne ausgegangen, ist auf Erden gepredigt und angenommen worden. Der Herr hat eine Gemeinde, in der er noch reden, noch wandeln, noch wirken kann. Und ich möchte zu diesen Menschen gehören, die als Gemeinde des lebendigen Gottes zusammengefügt werden. Es gibt viele Kirchen und Freikirchen, viele Organisationen, aber nur eine Gemeinde des lebendigen Gottes, derer, die im Himmel angeschrieben sind, die Erstgeborenen, diejenigen, denen Gott sich offenbaren kann, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist ja das Fleisch gewordene Wort. Mit ihm ist das Wort auf diese Erde gekommen, Fleisch geworden, erfüllt worden. Und wir als Braut sind ein Teil des Bräutigams. Er wird den noch ausstehenden Rest seines Wortes in dem Überrest seines Volkes erfüllen. Halleluja, preis sei Gott. Es ist noch ein Rest an biblischen Verheißungen, die Gott erfüllen wird in dem Überrest seines Volkes, in denen, unter denen und durch sie, die ihre Knie vor Baal nicht beugen werden. Und da habe ich ein uneingeschränktes Vertrauen zu meinem Gott, dass alle, die zur Brautgemeinde des Herrn gehören, die am kristallenen Meer sein werden, sie werden ihre Knie nur vor dem Herrn beugen und sonst vor niemand, vor keinem Baal oder vor sonst was. Und deshalb weiß ich, dass wir das Ziel erreichen werden. Seid getrost, spricht unser Herr, denn ich habe die Welt überwunden. Er hat alles überwunden und wir dürfen mit ihm siegen durch den, der uns mächtig macht. Und das ist Christus. Vertrauet ihm, er wird es wohl machen. Gelobt sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Vielleicht singen wir noch den Vers, so wie ich bin, ehe dann einige Brüder, die sich gedrungen fühlen, dem Herrn kurz danken. Lasst uns singen, so wie ich bin. So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Wir neigen noch kurz die Häupter. Vielleicht geben wir den Altarruf zuerst. Sollte jemand hier sein, der sein Leben Gott weihen möchte, eine bessere Gelegenheit wird nicht kommen. Der Herr ist uns nahe. Er wohnt und wandelt mitten unter seinem Volk. Er spricht zu uns. Sollte jemand hier sein, der sein Leben noch nicht Gott völlig geweiht hat, noch nie eine Bekehrung erlebt, nicht weiß, dass er wiedergeboren wurde zu einer lebendigen Hoffnung, teures Menschenkind, werde heute zu einem Gotteskind. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundert euch nicht darüber, dass unser Herr sprach, ihr müsset von Neuem geboren werden. Durch den Samen des Wortes Gottes und durch den Geist Gottes, so der Herr euch gerufen hat, solltet ihr kommen, während alle Häupter geneigt, alle Augen geschlossen sind und wir im stillen Gebet vor Gott verharren. Wenn der Herr euch gerufen hat, dann hebt kurz die Hand. Ich möchte für euch beten. Ist jemand hier, den der Herr ganz bewusst gerufen hat? Dankeschön, Schwester. Der Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ist noch jemand hier? Sicher sind die meisten gläubig. Aber es könnte ja sein, dass noch eine oder mehrere da sind, die ihr Leben Gott noch nicht geweiht haben. Lasst mich noch einmal fragen. Ist jemand hier, der sein Leben bewusst Gott weihen möchte? Dann hebt kurz die Hand. Herzlichen Dank. Himmlischer Vater, du hast die Hände und die Herzen gesehen. Du weißt, was in jedem Einzelnen vor sich geht, treuer Herr, du rufst. Und jeder, der deine Stimme hört und zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. Treuer Heiland, nimm alle an, vergib alle Schuld und Sünde, reinige und heilige, mach aus Menschenkindern Gotteskinder. Treuer Herr, du bist uns nahe. O, wie kostbar ist dein Wort, wie herrlich deine Wege, du König der Völker. Herr, nimm hin den Lobpreis von Herzen für all meine Brüder und all meine Schwestern. Segne sie aus dem Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig. Herrn hinzunehmen, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Wir heben die Hände und singen es noch einmal. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Glory, glory, Halleluja. Glory, glory, Halleluja. Glory, glory, Halleluja. Seine Wahrheit schreitet voran. Glory, glory, Halleluja. Glory, glory, Halleluja. Glory, glory, Halleluja. Seine Wahrheit schreitet voran. Himmlischer Vater, deine Salbung ruht in mächtiger Weise auf dieser Versammlung. Herr, hier ist dein Volk, die Herde deiner Hand, Schafe deiner Weide, die deine Stimme kennen und darauf hören. Herr, wir haben heute die Verbindung zu dir, die Gemeinschaft mit dir, heilig und innig. Halleluja. O Gott, du hast eine Verbindung von dem Throne Gottes auf diese Erde gebracht und geschaffen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Du hast dir eine Gemeinde erkauft durch dein heiliges und teures Blut. O du Lamm Gottes, du Sohn Gottes, du König aller Könige, sieh dein Volk in Gnaden an, segne Herr dein Erbe. Habe Dank, dass du noch mit uns redest. Salbe unsere Augen, öffne unsere Ohren. Herr, lass uns zu dem Überrest gehören, an dem sich die restlichen Verheißungen noch erfüllen. O, wir wollen dich preisen, dich rühmen und dich anbeten, denn du bist es wert, dass man dich im Staube ehrt. Halleluja! Preis, Ruhm, Ehre und Anbetung deinem wunderbaren und herrlichen Jesusnamen. Heiland, ich übergebe dir dein Volk. Nimm uns alle hin und segne uns aus dem Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen.